Herzlich willkommen bei meinem Endlich Angekommen Podcast. Mein Name ist Steffi Christian. Ich bin Speakerin, Trainerin und Coach aus Leidenschaft und Expertin für das innere Kind. Vor vielen Jahren wollte ich mir das Leben nehmen und heute bin ich ziemlich angekommen in meinem Leben. Und darum soll es in meinen Podcast-Folgen immer wieder gehen. Ich nehme dich mit auf eine Reise. Lass dich also inspirieren von den Momenten, tauche ein und komme ganz bei dir an, ganz bei dir in deinem Herzen. Ich wünsche mir, dass du aufhörst, dich zu verbiegen, dich anzupassen, andere Menschen auf einen Sockel zu stellen, andere Menschen für wichtiger und wertvoller zu halten als dich selbst. Du bist wertvoll und hier geht es um dich. Es geht darum, dass du ganz bei dir ankommst. Also hab viel Spaß, tauche ein. Ich danke dir jetzt schon für deine Zeit und für dein Vertrauen. Hier ist eine weitere Folge meines Endlich Angekommen Podcasts und heute bin ich zu Gast bei der lieben Coralie. Viel Spaß mit dieser wundervollen Folge.
Liebe Steffi, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin dir so, so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und genau deswegen wirklich nochmal herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, liebe Coralie.
Bevor wir jetzt wirklich tief in deine Geschichte eintauchen, würde ich dir gerne eine ganz einfache und zugleich sehr tiefgründige Frage stellen, mit der du dich zugleich auch wunderbar vorstellen kannst bei den Zuhörern. Und zwar, wer ist Steffi Christian?
Steffi Christian sagt von sich selber, sie ist einfach Steffi. Ich bin Coach, Trainer, Beraterin, liebe es, die Welten miteinander zu verbinden und bin wirklich da angekommen, dass ich die universellen Gesetze studiert habe und verstanden habe, was es bedeutet, im Einklang mit dem Universum zu leben. Ne? Deswegen bin ich heute Mentorin für gelebte Spiritualität und Wohlstand, um Menschen daran zu erinnern, dass sie Schöpfer, Kraft und Macht haben und alles erschaffen können. Aber das war nicht immer so. Ich wollte mir vor 21 Jahren das Leben nehmen. Ich war damals Physiotherapeutin, selbstständig mit 19 Angestellten. Und hatte wirklich also so ein fettes Burnout, dass ich schon weg war. Ich habe mich aber überhaupt nicht an erste Stelle in meinem Leben gestellt, sondern ich habe alle anderen zuerst bedient. Und das hat halt mit meiner Geschichte zu tun, die wir vielleicht an anderer Stelle beleuchten. Mhm. Wichtig für mich ist, dass ich den Switch gekriegt habe und gesagt habe, okay, wenn ich nicht gehe, dann muss das Leben doch was ganz Geiles für mich bereithalten. Und ich würde sagen, da bin ich jetzt mittendrin, also wirklich mittendrin, weil ich liebe heute mein Leben von ganzem Herzen. Ich habe Feuer im Hintern, ich habe Power ohne Ende und ich habe verstanden, dass ich mein, ich sage es jetzt liebevoll transformatorisch, meinen Arsch bewegen muss, damit ich meine PS auf die Straße bringen kann. Und damit bin ich, glaube ich, ein Beispiel für ganz, ganz viele andere. Ich bin sehr polarisierend. Aber immer aus der Liebe meines Herzens, niemals um jemanden vorzuführen oder zu verletzen, sondern um Menschen den Spiegel vorzuhalten und ihnen zu zeigen, ich steige aus dieser Bedürftigkeit, nimm alle vom Sockel, hör auf, eine Marionette von jemand anders zu sein, hol dir deine Macht zurück und lebe einfach deinen Selbstausdruck, indem du 100% die Verantwortung für dein Leben übernimmst, denn du bist hier auf diesem Planeten, um das geilste Leben ever zu leben und zwar glücklich, erfüllt auf allen Ebenen des Seins. Punkt.
Wow. Da war jetzt schon wieder so viel drinnen. Also, weil du bist ja wirklich eine sehr erfolgreiche Unternehmerin.
Ja.
Aber mein Podcast geht eben nicht darum, über solche Erfolge zu sprechen, sondern ich habe den Podcast angefangen und gestartet, um über diese Löcher zu sprechen. Diese Löcher, wo wir reinfliegen, wo wir wirklich teilweise keine Ahnung mehr haben, wie wir da rauskommen. Und genau deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du zu mir kommst in den Podcast, weil ich finde, du kannst so eine wahnsinnige Inspiration sein für so viele Menschen, die eben in so einem Loch rumkriechen. Ja, weil die interessieren sich nicht für ein erfolgreiches Unternehmen, sondern sie denken sich, oh mein Gott, ich möchte erstmal überhaupt aus diesem Loch rausfinden. Und genau da würde ich gerne mal jetzt nochmal mit dir hingehen in deinem Leben zu dem Punkt, als du wirklich sagtest, ey, das war so das tiefste Loch, in dem du mal gesteckt bist. Genau, also holen uns mal wirklich an den Punkt zurück, bevor dieses wunderschöne Leben begonnen hat. Wie war das?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin eines von 5 Mädchen und ich kenne meinen Vater nicht und meine Mutter wusste nicht, von wem ich bin. Deswegen wollte sie mich abtreiben lassen. und hat dabei meinen Zwilling abgetrieben. Das bedeutet, ich habe schon im Mutterleib das erste Mal mit Verlustängsten zu tun gehabt. Ich habe Panik in meiner Mutter gespürt. Ich habe mich aber gleichzeitig, das weiß ich heute, schuldig gefühlt, weil ich eben lebe. Ne, und dann bin ich quasi in diese Familie geboren worden und wurde meinem Stiefvater ins Nest gelegt als sein Kind. Das hat also für mich schon mit einer Lüge begonnen. Und diese Dinge werden ja unbewusst in unserem System gespeichert, ohne dass wir die präsent haben auf dem Schirm. Also habe ich mich immer gefühlt wie so ein Fehler. Und dazu kam, dass im Alter von 4 Jahren mein Vater meine Mutter umbringen wollte, also mein Stiefvater. Und das war der tiefste Moment in meiner Kindheit, da war die quasi vorbei. Ich bin direkt dazugekommen, wie die eben am Türken waren, und habe geschrien und gebrüllt und die haben nicht aufgehört. Also habe ich als allererstes als kleines Mädchen gelernt, das Leben ist total unsicher, es ist gefährlich. Wenn ich als Frau sage, was ich mache, könnte das tödlich enden. Ich halte am besten hier meine Klappe, ich würde fast Fresse sagen. Ne?
Ich sag's ruhig.
Ich habe ich eben gemerkt, die hören mich gar nicht. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Kindheitswunde von mir, dass wenn ich irgendwas mitzuteilen habe, mich jemand nicht hört, da springe ich fast im Dreieck, weil das innere Kind kriegt regelmäßig Todesangst bei solchen Sachen. Ich bin damals auf die Straße gerannt und habe Hilfe geholt. Gleichzeitig war das ja alles mit Scham behaftet. Ne? Jetzt wussten auch andere Leute, wie es bei uns zu Hause aussah. Und mein Stiefvater hat zu der Zeit, also wirklich nur zu der Zeit, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Und da haben die sich ja echt nicht unter Kontrolle. Also war die Polizei bei uns und ich mit 4 Jahren. Ich sehe die Bilder heute noch, wie mein Vater steht mit aufgeplatzten Lippen, das Hemd runtergerissen, meine Mutter brüllt. Er sehr, sehr, sehr rasend vor Wut. Und das sind halt Bilder, die lässt du nicht wieder los. Gleichzeitig interpretierst du als kleines Kind, oh Gott, hoffentlich bin ich hier nicht dran schuld. Du fühlst dich schuldig, du fühlst dich aber auch total unsicher und ich habe angefangen, das Leben zu kontrollieren und alles zu machen, was ich tun musste, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Also ich habe meinem Vater total nach dem Mund geredet, war ihm bis zum 36. Lebensjahr hörig und meine Mutter, die war zwar immer lieb und die hat auch immer für uns gesorgt und es war alles bestens, aber irgendwie habe ich die natürlich unbewusst abgelehnt. Ne? Und jetzt bin ich das Produkt quasi von dem Vater, den ich nicht kenne, aufgewachsen bei dem Stiefvater und der Mutter und lehne das eigentlich ab, lehne mich damit ja selber ab. Und das ist das, was ich deinen Hörerinnen oder den Hörerinnen hier mitgeben möchte. Wenn wir ablehnen, wo wir herkommen, dann lehnen wir uns selber ab, weil wir sind ja das Produkt von Mutter und Vater. Und ich war zum Beispiel lange, lange, lange auf der Suche nach meinen Wurzeln und habe immer gedacht, ich bin ein Fehler. Ich war ins Opfer gerutscht, weil ich eben meinen Vater nicht kannte. Und ich habe immer angenommen, ich bin wohl nicht so wichtig, nicht wertvoll genug, der wollte mich nicht und so weiter. Und damit war diese Opferschleife geboren. Und jetzt gehst du als Kind hin und interpretierst selber, ohne dass dir jemand sagt, dass das so ist. Also ich habe mich wertlos gefühlt, hässlich gefühlt, klein gefühlt, nicht dazugehörig, ausgegrenzt. Ich weiß gar nicht, was da alles noch dazukommt. Und das hatte zur Folge, dass ich mich dann das ganze Leben lang bis zu einem bestimmten Punkt angepasst habe, verbogen habe, wirklich bis zum Umfallen mich aufgeopfert und gearbeitet habe. Ich aber gleichzeitig mich zwischen allen hin und her gerissen fühlte und ich nie ich selber war. Ich habe mich also auf dieser Strecke komplett vergessen. Ich habe mich scheiße ernährt, ich habe keinen Sport getrieben, ich konnte mich nicht leiden, ich konnte mich nicht im Spiegel angucken, ich habe mich gehasst, ich habe dann in der Jugend angefangen zu rauchen, ich habe mich in der Disco regelmäßig betrunken, weil ich einfach mein Leben nicht ausgehalten habe und überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Ich fand das total sinnlos und erst später dann bin ich Physiotherapeutin geworden und das hat mich halt erfüllt. Da habe ich aber absolutes Helfersyndrom entwickelt. Also habe ich wieder alle anderen an erste Stelle gestellt und mich hinten angestellt und habe auch die Ärzte, die damals, als ich dann schon selbstständig war, eben gesagt haben, ja, Sie müssen den dran nehmen und den dran nehmen. Da habe ich immer mehr Leute eingestellt, bis ich irgendwann 19 Mitarbeiter hatte und ich nur noch im Funktionsmodus war. Also da war kein Genuss, da war kein Urlaub. Ich habe mit 2 Telefonen am Ohr gegessen. Mein damaliger Mann, ich weiß gar nicht, wie der das überhaupt ausgehalten hat mit mir, ne? Ich war einfach immer nur in diesem Performance-Funktionsmodus und bin nie runtergekommen von diesem Level. Mein Cortisolspiegel war wahrscheinlich unter der Decke, mein Blutdruck extrem hoch. Ich hatte eine Sehstörung, Lähmungserscheinung. Ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr gehen. Ich bin richtig, also wirklich richtig tief zusammengebrochen und lag damals auf meiner schwarzen Ledercouch und bin, ich hatte ganz viele Panikattacken und Angstzustände in diesem Zyklus meines Lebens. Und dann bin ich wirklich weggeglitten. Das, wovor ich die meiste Angst hatte, das ist dann eingetreten. Ich bin dann schon weg gewesen. Und da habe ich halt diesen Frieden gespürt, diese Ruhe. Und dann erst habe ich mich wirklich ergeben. Also das war wirklich der Moment der Hingabe an das Leben. Und da bin ich quasi als ganz neues Wesen, sage ich immer heute, geboren worden. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben. Aber wie man sich in dem Moment fühlt, also das kann ich zu 100% nachvollziehen. Und ich habe auch viele, viele, viele Menschen, die ich eben unterstützen darf, gar nicht erst ins Burnout zu rutschen oder wenn sie drin sind, denen halt wieder rauszuhelfen, weil ich da selber durchgegangen bin.
Also erstmal wirklich von ganzem Herzen danke für deine Offenheit. Ich glaube, ich kenne wenige Menschen und vor allem auch Frauen, die so krass offen reden. Also Chapeau wirklich an dich. Was mich jetzt interessieren würde, weil das jetzt gerade so wie in so einem Nebensatz gesagt wurde, als du auf dieser Couch lagst und du meintest, du bist schon so weggedriftet. Was war das? Also war das so quasi der Höhepunkt von deinem Burnout?
Eine Markus-Erfahrung, weil ich hatte 270 Blutdruck, also ich hatte so ein Messgerät dran und hatte eben, wie gesagt, Lähmungserscheinungen und habe kaum noch geatmet. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt und habe dann auch nicht mehr geatmet. Also mein Körper, ich fühlte mich wie vergiftet. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe einen totalen Raubbau betrieben. Ich habe gar nicht auf mich geachtet, weil ich ja immer nur in diesem Performance-Modus war. Und dann haben wahrscheinlich alle möglichen Sachen gesponnen in meinem System. Ich hatte damals auch noch eine Schilddrüsenerkrankung, das war aber in dem Moment noch nicht erkannt. Also ich war wirklich weg und habe das weiße Licht am anderen Ende des Tunnels gesehen. Mhm. Und da war Frieden. Und dann hat aber meine Seele gesagt, nee, mein Schatz, ne? Du hast eine Aufgabe hier auf dem Planeten, jetzt geht's mal zurück. Und dann bin ich irgendwann, ich habe keine Ahnung, wie lange ich da weg war oder was, bin ich wieder zurückgekommen. Und ich bin da auch ins Krankenhaus gekommen und alles, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß nur diesen Moment, als ich zurückkam, da war alles anders. Da war auf immer Ruhe und Frieden und ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe wirklich den Kampf, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Mhm. Ich habe diesen Kampf losgelassen und vor allen Dingen kann ich mich an eins deutlich erinnern. Ich habe die Bewertung losgelassen. Ich habe plötzlich dieses Bewusstsein gehabt, als ich zurückkam ins Leben. Jeder Mensch ist wertvoll, egal was er oder sie geleistet oder gemacht hat, egal welche Geschichte wir haben. Und ich habe verstanden, dass wir alle auf dieser Erde sind, um in dem Körper eine Erfahrung zu machen. Und wie die aussieht, das entscheidet halt, glaube ich, unsere Seele. Das entscheiden wir in unserem Seelenvertrag, bevor wir herkommen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass wir alle von der Raupe sozusagen uns transformieren zum Schmetterling, wenn wir bereit dazu sind. Ne? Bist erstmal, wenn du auf die Erde kommst, bist du erstmal abhängig von deinen Eltern. Du musst alles in dich reinflattern lassen, was sie dir sagen, ob dir das gefällt oder nicht. Du hast ja doch kein eigenes Bewusstsein. Und du kannst auch nicht sagen, Mama, Papa, stopp, das gefällt mir nicht. Sondern du guckst bei denen, wie geht denn Leben? Und du guckst natürlich ab bei denen, was muss ich denn machen, um zu überleben? Na, und spätestens seit dem Vorfall, als mein Stiefvater meine Mutter umbringen wollte, hatte ich natürlich eine ganz tiefe innere, primäre Lebensfrage, die mega wichtig ist für jeden sein Leben. Und die hieß leider bei mir, was muss ich tun, um zu überleben? Und wenn du dir unbewusst, ich arbeite sehr, sehr viel mit den Unbewussten, mit dem Unbewussten meiner Klienten und mit Glaubenssätzen, wenn du dir die Frage stellst, was muss ich tun, um zu überleben, dann ziehst du natürlich als Schwingungsobjekt, was wir alle sind, Gesetz der Resonanz, Situationen in dein Leben, ja, wo du immer die Antwort auf diese Frage bekommst. Deswegen ist diese Frage so wichtig und so wertvoll. Und den wenigsten ist klar, dass sie überhaupt so eine primäre Lebensfrage in sich tragen.
Du meintest ja gerade, du hast so eine Nahtoderfahrung und hast auch da so wirklich so dieses helle Licht gesehen und wirklich gemerkt, so boah, wie schön das Leben sein kann oder wenn es vorbei ist, das jetzige Leben, wo du wieder hinkommst.
Das war meine größte Angst. Also Todesangst. Ne? Ich hatte ja ganz viele Panikattacken, ich hatte Depressionen und Angstzustände und das Leben nehmen. Das war vorher. Ich lag ja fast ein halbes Jahr auf dieser Couch und konnte mich kaum rühren. Ich konnte meine Geschäfte nicht mehr selbstständig durchführen. Ich kam gerade mal von dieser schwarzen Ledercouch, ist auch so bezeichnet, dass die total schwarz war. Ich kam so richtig schleppend wie so eine 100-Jährige, ne, die nicht mehr laufen kann. Ne, ich grenze jetzt mal alle anderen 100-Jährigen aus, die noch fit sind wie Turnschuhe. Ich kam kaum bis zur Toilette und ich bin auch nicht vor die Tür gegangen, weil ich immer Angst hatte, umzufallen. Aber dazu muss ich auch sagen, meine Mutter hat, solange ich denken kann, immer Angst gehabt, umzufallen. Das sagt die heute noch, die ist 82. Ne, ich hoffe, ich habe sie noch recht lange. Ich liebe sie heute von ganzem Herzen. Aber das war damals eben nicht so. Und ich bin wirklich in so einem Tunnel gewesen. Ne, du bist ja, du hast ja deinen Fokus auf irgendwas. Und ich hatte eben den Fokus auf ein Drama, auf diesen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe ganz oft gesagt, ich kann nicht mehr, habe ich immer gesagt. Und dann hat das Leben mir gezeigt, wie das ist, nicht mehr zu können. Ich habe mir das also selber kreiert. Das weiß ich heute, 21 Jahre später. Und damals bin ich quasi hochgegangen in mein Schlafzimmer und wollte mir wirklich das Leben nehmen. Und da kam, wir hatten ein Haus von der Seite, meine Tochter, und die war 4. Und sie guckte mich in dem Moment an. Mama! Oh, und ich sehe das noch heute. Diese braunen Kummeraugen, und das hat mich so aus diesem Film rausgeholt, in dem ich war. Das war wie so ein Tunnel. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich kriege gerade Gänsehaut. Was habe ich für Gedanken? Was passiert mit dem Mädchen, wenn ich jetzt einfach gehe? Das kann ich ihr nicht antun. Dann geht es ihr noch viel schlechter als mir damals, als ich 4 Jahre alt war und Hilfe holen musste, als mein Vater meine Mutter umbringen wollte. Ne? Und da bin ich quasi wach geworden, Gott sei Dank. Und da habe ich, ich bin da nicht weitergegangen, diesen Weg, sondern habe dann erstmal Psychologen angerufen, bin zum Arzt gegangen, hat mir Antidepressiva reingeworfen, weil ich dachte, das ist das Mittel der Wahl, ne? Da geht das alles weg. Dann bin ich lange zum Psychologen gegangen und dann habe ich irgendwann auf dieser Reise Robert Betz unter anderem kennengelernt. Also das war einer meiner allerersten Lehrer.
Toller Mensch.
Ne? Und da habe ich halt gelernt, dass es viel, viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde und dass es vor allen Dingen dieses innere Kind gibt. Das erste Seminar, was ich besucht habe bei ihm, war mich selbst und das Leben lieben lernen. Mhm. Ne, damals lebte Jean Roland noch, die war auch mit da. Also ich war dann wirklich jedes Jahr auf seinen Seminaren und ich kann da immer nur wieder Danke, Danke, Danke von ganzem Herzen sagen und bin da so reingewachsen, dass ich heute selber solche Seminare gebe und noch viel weiter darüber hinaus Menschen halt an die Hand nehme. Aber wichtig ist erstmal zu verstehen, dass jede Seele in den menschlichen Körper inkarniert, um eine Erfahrung zu machen. Und Burnout war für mich, ich habe noch ein Buch dazu geschrieben, oder zwei ja inzwischen, Burnout war für mich, das klingt komisch, aber ich meine es ernst, eine Geschichte, die ich mir selber erzählt habe, damit ich damals noch nicht in mein Potenzial gehen musste. Ich war also im Opferdasein hängen geblieben und habe nicht meine Macht übernommen. Ich habe nicht zu den Menschen gesagt, stopp. Ich habe nicht gesagt, ey, das ist mir zu viel. Ich habe mir keine Zeit für mich genommen. Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt erstmal eine Pause. Ich habe nicht gesagt, ich gehe in Bioladen einkaufen. Ich habe nicht gesagt, ich gehe an die frische Luft. Und ich habe auch nicht gesagt, ich ernähre mich gesund. Sondern ich habe allen und allen alles recht gemacht und habe so nebenbei gegessen. Ne, ich weiß noch, ich bin mit so Hausbesuchskoffern zu den Patienten hochgerast, die Truppe. Also wirklich am Limit. Ich krieg da voll gerade diesen Film. Ich habe mich so gearbeitet. Und ich weiß gar nicht, warum. Das sind halt Glaubenssätze und Muster gewesen, die in mir waren. Die konnte ich dann viel, viel später transformieren. Gott sei Dank. Das mache ich heute mit tausenden Menschen, sodass die ihr Burnout verstehen. Also ich habe dann irgendwann den Satz geprägt, ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte, sondern meine Geschichte ist meine Stärke. Heute im Nachhinein habe ich verstanden, warum ich da überall durchgehen musste. Heute sage ich sogar durfte. Ich kann heute nur Menschen helfen, weil ich selber erlebt habe. Und genau, also wirklich ganz genau weiß, wie sie sich fühlen. Und ich auch noch nachvollziehen kann, was ich alles getan habe, um zu überleben, um überhaupt Luft zu kriegen, um mal lächeln zu können, um klar denken zu können in meinem Kopf. Nicht immer allen anderen alles recht zu machen und so weiter. Das waren ja Kämpfe, die ich mit mir gekämpft habe, mir überhaupt zu trauen, meine Wahrheit zu sprechen, weil in mir der Glaubenssatz tickte und den habe ich erst mit über 50 entdeckt. Wenn ich meine Wahrheit spreche, könnte das für mich tödlich sein. Und diese Zusammenhänge, ne? Warum passiert uns das? Was will unsere Seele uns über den Körper ausdrücken? Welcher Plan steckt dahinter und was ist das Geschenk daran? ja, da bin ich heute, aber damals war ich da bei Weitem doch nicht.
Lass uns mal noch mal ganz kurz zu diesem Moment gehen, weil ich denke, das war dieser Schlüsselmoment für dich, als du deine Tochter gesehen hast, als du eigentlich so auf dem Weg warst, so okay, du beendest jetzt dein Leben. Was genau hat dich dann dazu gebracht, dich dahin zu entwickeln, wo du heute bist?
Also das Aufwachen, das Erschrecken, die Verantwortung meiner Tochter gegenüber und dann mir aber Hilfe zu holen, also wirklich Hilfe zu holen. Ich habe dann, wie gesagt, ich war vorher schon mal beim Psychologen, den habe ich dann nochmal aufgesucht, dann habe ich Tabletten genommen und dann bin ich eben diese ganzen Seminare bei Robert Betz, ich war jedes Jahr mindestens zweimal dabei. Und dann habe ich mir natürlich auch andere Lehrer reingezogen. Ne? Ich bin dann, da kannst du auf meiner Internetseite lesen, ich habe alle möglichen, ich habe so viel gelernt, ich kann mit meinen Zertifikaten eine ganze Wand tapezieren. Wichtig war aber zu verstehen, dass wir nur zu 2-5% bewusst sind und dass der Rest unterbewusst abläuft. Und ich habe ganz viele Zusammenhänge verstanden, wie gesagt, ich bin ja heute mit Leidenschaft Mentorin für genau diese Dinge. Es war in unserer Ahnenreihe schon drin, ne? Du übernimmst ja auch die Sachen von der Ahnenreihe. Also in meiner Ahnenreihe haben sich mehrere Menschen das Leben genommen. Die haben eben nicht Stopp gesagt, ne? Als letztes meine Tante, die hat sich mit Gas vergiftet und das hat meine Mutter mir als Kind immer erzählt. Sie hat ihre Schwester sehr geliebt und das hat mich immer total beeindruckt. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann mit hochkommen und wo du denkst, nee, Stopp, ich musste mir helfen. Ich hatte damals eine wunderbare Psychologin bei uns im Ort, die hat zu mir gesagt, Colin Christian, ich weiß gar nicht, aber es ist Christian nicht so wie, Sie können mich immer anrufen. Sie können mich immer anrufen, egal was ist. Und alleine dieser eine Satz, ich habe ja auch nach 16 Jahren eine Karte geschrieben und habe ihr genau das da drauf geschrieben, da heule ich gleich. Dieser eine Satz hat mich quasi am Leben gehalten, zu wissen, dass es jemanden gibt, den ich anrufen kann, wenn ich diese Panik wieder habe. Weil ich hatte, also das Schlimmste war für mich die Panikattacken. Mhm. Diese, ne, da geht ja die Herzfrequenz hoch und du kriegst kaum Luft und du weißt nicht, stirbst jetzt oder überlebst es und so weiter. Und das hat mir damals Halt gegeben. Und die hat mir dann auch eine ganz einfache Frage gestellt. Wie oft sind Sie denn schon gestorben? Da dachte ich, ja scheiße, noch gar nicht. Und dann diese Dinge einfach durchzuführen. Ich habe mich dann wirklich, also dank Robert Betz und dank dieser Psychotherapeutin, der Psychologin, habe ich dann die Sachen durchlebt. Ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, wie lange dauert so eine Panikattacke? 20 Minuten, danach ist vorbei. Dann habe ich angefangen, mich zu beobachten, was mache ich denn? Also ich bin wirklich mein einziger und bester Selbstversuch. Also wirklich in allen Facetten meines Lebens von ich sollte abgetrieben werden, weil ich überhaupt nicht dazugehöre zu, was weiß ich, also wirklich erfolgreiche Multiunternehmerin und ich liebe heute mein Leben von ganzem Herzen und vor allem liebe ich andere daran teilhaben zu lassen und ihnen Mut zu machen, dass sich der Weg lohnt. Wenn wir zu 100% die Verantwortung übernehmen und uns eben nicht mehr die Frage stellen, warum machen die das im Außen, sondern ich muss zu mir zurückgehen. Warum lasse ich mir das gefallen? Warum spreche ich nicht meine Wahrheit? Warum umgebe ich mich mit Menschen, die mir nicht gut tun? Warum mache ich mir keine Pausen? Warum opfere ich mich auf? Doch immer nur, um geliebt und gesehen zu werden. Ne? Und das basiert auf unbewussten Glaubensmustern. Wie gesagt, Eisberg unter Wasser, kennt jeder. Das, was da oben über Wasser ist, das ist unser Bewusstsein. Das ist das, was wir handeln können. Aber unbewusst läuft da so viel ab. Das hat mit unserer gesamten Familien- und Ahnenreihe zu tun. Und natürlich mit dem, was ich mir als Seele vorgenommen habe, auf dieser Erde zu transformieren. Ne, Robert Betz sagte immer, wie so ein Rucksack, den wir mitbringen, wenn wir herkommen. Und du hast halt diesen Rucksack vollgepackt und jetzt leerst du den im Laufe deines Lebens aus. Ich sage, wir sind eben nicht die Raupe. Wir kommen als Raupe her und gehen aber irgendwann als schöner Schmetterling.
Ja. Voll schönes Bild. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, dass man sich wirklich Hilfe sucht, auch Hilfe von anderen annimmt und Menschen sucht, die einem helfen können und vor allem, wie man es schafft, gerade wenn man sich ja doch eigentlich richtig schämt und sagt, oh mein Gott, ja, wo bin ich gelandet? Jetzt hätte ich mir fast das Leben genommen, dass man diesen wichtigen Schritt trotzdem geht.
Wenn du es alleine hättest handeln können, hättest du es ja schon getan. Ne? Und es gibt ja immer Menschen, die sich damit auskennen und deswegen gibt es ja auch, ne? Also es gibt ja auch viele, die dann die Klinik wählen und ich kann nur sagen, bitte mach das. wenn du das Gefühl hast, ne? Ich habe auch ein paar Mal überlegt, mich einweisen zu lassen, und ich war dann auch im Krankenhaus und bin direkt eingewiesen worden, aber nur für einen Tag, weil ich dann eben diese wunderbare Psychologin da im Hintergrund habe und ich gesagt habe, ich gehöre hier nicht her. Ich merkte, als ich in der Klinik war für eine Nacht, du wirst dort behandelt, kriegst da die Pillen reingeschoben, das habe ich nicht mit mir machen lassen, die habe ich also nicht genommen, sondern ich habe gesagt, ich möchte die Oberärztin sprechen, ich möchte nach Hause. Und die haben mich dann auch am nächsten Tag nach Hause gelassen. Ne, aber wenn du wirklich das Gefühl hast, du kommst da nicht selber durch, dann ist das, glaube ich, in dem Moment genau der richtige Weg, sich dort einweisen zu lassen und vielleicht auch mal eine Weile Tabletten zu nehmen, bis man so stabil ist und so willensstark, dass man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal wieder körperlich zu Kräften gekommen, ich komme da auch wieder raus. Also ich bin Heilpraktikerin unter anderem, das habe ich damals dann gemacht, weil ich wissen wollte, was in meinem Körper los ist. Ich finde aber, dass die Naturmedizin und die Medizin natürlich da ganz engmaschig zusammenarbeiten dürfen. Und ich würde hier nicht, also es gibt ja viele Negativmeinungen, ich würde hier die Positivmeinungen hervorheben, weil ich habe natürlich im Laufe meiner Geschichte viel gelernt. Ne? Gerade auch, wenn meine Mutter Angstzustände hat, schon so lange, wie ich als Kind denken kann. Die war schon in so vielen Einrichtungen und Kliniken und was weiß ich nicht. Und da ist sowohl als auch passiert. Aber Hilfe unbedingt holen, ansonsten ja, kommst du da nicht raus. Ne? Dann habe ich Antidepressiva genommen lange, dann habe ich gelernt, Antidepressiva ist für den Moment sicher für mich das Mittel der Wahl gewesen, aber drück das runter, was ich gerade aus dem unbewussten Teil hoch zeigen will, um sich zu entledigen. Ne? Wenn wir von der Raupe zum Schmetterling werden, dann steigt ja auch unser Bewusstsein. Und ich muss niederschwingende Gefühle loslassen, um höherschwingende Gefühle erleben zu können. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Antidepressiva drückt das wieder rein, was da gerade hochkommen will. Das habe ich nachher irgendwann verstanden und dann habe ich halt mit ärztlicher Hilfe die Sachen wieder ausschleichen lassen, um wirklich die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und muss sagen, ich war da auch echt mutig. Also das muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen. Ich war da saumutig. Ich habe mich echt diese Panikattacken immer durchgefühlt, auf die Uhr geguckt. Dann wurde es langsam wieder besser, dann ging die Pulsfrequenz wieder runter, ich konnte wieder atmen. Und auch als ich immer dachte, ich falle um, das hatte ich wahrscheinlich von meiner Mutter gelernt, ne, kann ich ja gar nicht anders als Kind, dann bin ich langsam, ich hatte damals ein Einfamilienhaus, bin ich langsam immer um dieses Haus rum. Also auch wissend, okay, wenn ich jetzt umfalle, dann falle ich um, dann wird mich irgendjemand finden. Also ich habe es dann einfach darauf ankommen lassen, um da rauszugehen. Also ich sage, der Weg hindurch ist der Weg da raus. Ne, es, für mich hat es nicht viel Sinn gemacht, Bücher über Angst zu lesen, weil da war ich ja sowieso schon drin. Das konnte ich ja selber ablesen, ne? Und ich war damals, ich weiß noch, ich war bei einem anderen Psychologen, der hat mir gesagt, ihr lesen doch mal das und lesen Sie mal das. Ich kann diese ganzen Bücher nicht mehr sehen, da krieg ich noch mehr Angst. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und ich habe nach meinem Burnout selber ein Buch geschrieben, ganz einfach, also eine ganz einfache Sprache für Menschen, die mitten im Burnout stecken, damit sie verstehen, was bei ihnen passiert. Ich habe inzwischen noch anderes geschrieben, ne? Das ist dann schon wieder auf einem ganz anderen Niveau. Aber damals war es mir wichtig, diese einfache Sprache zu sprechen, weil ich selber wusste, ich konnte kaum reden, ich konnte kaum lesen, ich wollte keine ernsthafte Lektüre lesen. Ne? Ich habe das auch so ein bisschen lustig geschrieben, dass du dir auch selber ein bisschen ja, so eine Situationskomik entwickeln kannst, wenn du denn schon so weit bist, damit du wieder Mut hast. Ganz wichtig ist in so einem Moment, wieder lachen zu können, also diese andere Ebene wieder kennenzulernen. Na, es gibt, wir sind in der Dualität, das bedeutet, links ist die Seite, rechts ist die Seite. Und wenn hier das Drama ist, dann muss auf der anderen Seite auch die Lösung sein. Und ich kann den Hörern hier nur an die Hand geben, finde die Lösung. Finde die Lösung deiner Herausforderung, schau, wo geht's lang, wo ist der Lichtstrahl, wo ist die Sonne, wer kann dir helfen, wer kann dich an die Hand nehmen, wer kann auch vielleicht mal eine Weile bei dir wohnen, damit du eben diese Ängste überwinden kannst, ohne dass du dich selber abhängig machst. Also da habe ich auch viele Klientenbeispiele, die wunderbar funktioniert haben. Also wirklich durch die Angst in die Freiheit, weil Angst, habe ich auch gelernt viel später, ist ein ganz natürlicher Prozess, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Weil unser Unterbewusstsein hat die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Bedeutet, es stellt immer wieder den Zustand her, den wir als Kind überlebt haben. Das war bei mir Drama und fast Mord und Totschlag. Das ist ja jetzt aber nicht unbedingt die erhellendste Sequenz in meinem Leben. Also musste ich da durchgehen, um das andere Leben kennenzulernen. Dafür hatte ich aber als kleines Mädchen keine Referenz. Und ich musste also meinem Unterbewusstsein erklären, ich bin auch sicher, wenn ich gesund bin, ich bin auch sicher, wenn ich glücklich bin, ich bin auch sicher, wenn ich erfüllt bin, ich bin auch sicher, wenn ich meine Wahrheit spreche, ich bin auch sicher, wenn ich reich bin. Ich hatte keine glücklichen Eltern, also die konnten mir nicht zeigen, wie das geht. Jetzt gucke ich als Kind, ne, mit so wie so einem Fernglas, okay, wie geht denn Mann sein, wie geht denn Frau sein, wie mache ich denn das? Und dann mache ich das erstmal nach, weil ich kein eigenes Bewusstsein habe. Aber irgendwann habe ich nachher mir die Frage gestellt, wieso erlebe ich das immer wieder das Gleiche? Das ist doch gar nicht mein Film, das ist doch der Film meiner Eltern. Und da bin ich wach geworden. Ich hatte da, ich habe viele Schwestern und die eine war schon damals viel, viel älter als ich und schon auf dem Weg. Und die hat gesagt, ja, tatsächlich, wir erleben immer das Gleiche. Das ist wie unser Vater, also unser Stiefvater. Ja, und da haben wir das nachher so aufgestrickt und sind da immer mehr in die Selbstverantwortung gegangen. Und das hat aber auch einige Jahre gedauert. Wie gesagt, ich lasse mich seit 15 Jahren selber coachen. Ich habe immer einen Coach an meiner Seite. Weil ich denke, dass es niemand schafft, da alleine rauszukommen. Ansonsten hätten wir es ja schon hingekriegt. Na?
Ja. Mir ist ein Satz ganz intensiv im Kopf geblieben. Und das war, als du meintest, du warst bis zu deinem 36. Lebensjahr deinem Vater hörig. Das habe ich noch nie so gehört. Ich eher so, man wird geprägt von seinen Eltern, aber hörig ist nochmal wirklich so viel mächtiger als, ja, ja, wirklich, da kriege ich auch schon Gänsehaut. Also hol uns da bitte mal nochmal rein.
Das hat ja nicht böswillig gemacht, sondern eher unbewusst, aber du musst dir vorstellen, ich stehe als vierjähriges Mädchen daneben, wie mein Vater, also mein Stiefvater, ne, meine Mutter mit dem Kissen erstickt und ihr unschöne Dinge sagt. Und ich habe als Kind gelernt, okay, dem widerspreche ich nicht, dann passiert mir nichts. Und das habe ich abgespeichert und das wird wie Eisberg unter Wasser im unbewussten Teil abgespeichert. Das ist wie eine Todesangst, eine Unbewusste. Also habe ich immer gemacht, was der gesagt hat, aber es war mir nicht bewusst. Ich habe alles gemacht, was der gesagt hat, weil ich dann wusste, wenn ich schön lieb bin, wenn ich schön mache, was er sagt, passiert mir nichts. Ne? Und das war dann mit 36, weiß ich noch genau, der hat immer irgendwas gesagt, immer irgendwelche Dinge uns gesagt, bis wir geheult haben. Und wenn wir geheult haben, dann war er zufrieden. Ne? Also vielleicht war er ein Narzisst, keine Ahnung, ich mag diesen Ausdruck nicht, weil ich ziehe die Menschen ja in mein Leben aufgrund meiner eigenen Schwingung. Und ich weiß noch, mit 36 habe ich die Türe zugeknallt und habe gesagt, du Arschloch! Und dann bin ich gegangen und irgendwann hat der mich einfach wieder angerufen und war nichts. Der war weder eingeschnappt noch böse. Und da habe ich begriffen, Halleluja. Und das Witzige war, ich war damals in einer Disco, das war in Leipzig, da bin ich jetzt gerade wieder hingegangen mit meiner Mama. Das war in Leipzig, war ich in einer Disco auf der Toilette. Und wie das Universum so spielt, und bitte Leute, Zuhörer, achtet auf die Zeichen des Universums, sitze ich da, ist da auf Klopapier Vaterschaftstest. www.vaterschaftstest.de. Und das war eben der Weckruf für mich. Ich habe dann tatsächlich dieses Institut angerufen, da konntest du Speichelproben nehmen. Und ich habe mir damals getraut, zu meinem Stiefvater zu gehen und zu sagen, Vati, ich will dir nicht zu nahe treten und ich liebe dich von ganzem Herzen, aber ich würde gerne wissen, wo meine Wurzeln sind. Und dann habe ich einen Speicheltest machen lassen und dann wurde 99,9% eben festgestellt worden, dass er nicht mein Vater ist. Und ich wurde ihm aber ja ins Nest gelegt und er hat auch mich quasi immer so behandelt. Ne? Also auch in der Erbfolge und überall, der lebt schon viele Jahre nicht mehr, kriegt gerade eine Gänsehaut, ja, ich grüße dich, mein Engel. Ne? Der hat mich immer wie sein Kind behandelt und der hat auch ganz viel für mich getan, wenngleich er damals so ausgerastet ist. Die haben sich dann scheiden lassen, meine Eltern. Er hat eine Frau geheiratet und die waren 30 Jahre glücklich verheiratet. Sie ist erst letztes Jahr gegangen. Also der hat sich dann total gewandelt. Ne? Das war eben für ihn wahrscheinlich auch so. Du musst dir vorstellen, meine Mutter ist ein Mädchen gewesen, das, wo der Vater nach Westen abgehauen war. Ihre Mutter hat sich nicht um sie gekümmert und meine Mutter ist mit einem Zigeuner mitgegangen. Und dann auf der anderen Seite mein Stiefvater, der hatte ein Kindermädchen, der war total aus gehobenem Milieu. Und die beide kommen zusammen und verlieben sich. Dass das nicht gut geht, ne, also wenn die nicht an sich arbeiten, war eigentlich schon von vornherein klar. Mein Vater ist immer arbeiten gegangen, meine Mutter hat das Geld ausgegeben, die konnte nicht so gut rechnen. Und so war immer Krieg bei uns zu Hause. Also so verbaler. Ne? Und es war einfach nicht aushaltbar. Und ich habe wirklich gelernt, wenn ich mache, was er sage, dann geht es mir gut. Und mir ging es immer gut bei ihm. So lange, bis ich anfing, meine eigene Meinung zu bilden. Ich habe selbst Männer, in die ich verliebt war, die habe ich losgelassen, weil er gesagt hat, du, mein Mädchen, die sind nichts für dich. Die sind zu dumm für dich. Ne? Und das ist so unfassbar wertvoll. Und deswegen erzähle ich das auch ganz öffentlich, damit Menschen verstehen, ey, wie bin ich denn geprägt worden in meiner Kindheit? Und wann ist denn der Moment des Ausbrechens? Ne? Das ist für mich so wie die Transformation von der Raube zum Schmetterling. Die Raube geht in den Kokon. Löst sich komplett auf und wird als vollkommen neues Wesen wiedergeboren. Das ist nämlich auch der Slogan meiner Firma, eben dieses Bild von der Raube zum Schmetterling, diese Transformation, die ich glaube, jeder Mensch hinlegen darf. Und ich bin irgendwann aus der Bewertung ausgestiegen, ne, aus dem Opferdasein, aber auch aus der Bewertung und stelle mir heute immer nur die Frage, was ist das Geschenk an der Situation, die ich gerade erlebe? Was kann ich lernen? Was ist die Perle? Warum schickt das Göttliche mir diese Begegnung? Was ist da dran das Geile, das Gute? Ne? Und seitdem ich so ein Denken habe, hat sich natürlich mein Leben um 180 Grad verwandelt. Ich bin eben, das hörst du ja wahrscheinlich, voller Energie, extrem glücklich, mache, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie lange ich will, mit wem ich will. Und mache auch meine Klappe auf. Also wirklich immer sehr wertschätzend, liebvoll, aber sehr klar. Weil ich mir kein X mehr vors U machen lasse und die universellen Gesetzmäßigkeiten verstanden habe. Diese Zusammenhänge zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, diese Ahnenfolge und all das, das ist alles das, womit ich heute arbeite. Und dafür musste ich dieses Burnout erstmal erleben. Also jeder, der im Burnout steckt, stell dir die Frage, was kommt danach? Was, wenn alles möglich ist? Was, wenn das jetzt der tiefste Punkt ist und dann eine richtig geile Geschichte losgeht? Ich kann euch nur Mut machen, da wirklich durchzugehen, weil es lohnt sich total. Heute bin ich selbstbestimmt und nicht mehr das Opfer von damals. Ne? Ja, ich habe heute erkannt. Ich habe auch das Buch Seelenverträge, Absprachen in Liebe gelesen. Allerdings erst nachdem ich mein Burnout überlebt hatte und wieder bei Kräften war. Da habe ich noch mal mehr verstanden, wie das Universum tickt. Ich liebe heute das Leben.
Wie erschafft man sich ein selbstbestimmtes Leben? Wirklich selbstbestimmt, wo man sagt, so ab da bin ich wirklich mein Schmetterling.
Ja, indem du immer die Verantwortung übernimmst und aus der Bewertung aussteigst, dass du nicht sagst, oh, alles scheiße, ne, und die sind schuld, sondern du zeigst nicht mehr mit dem Finger auf andere Menschen, sondern begreifst, alles klar, das, was ich hier erlebe, ist mein Selbstausdruck. Wenn ich mir die Frage stelle, wie will ich das denn haben, wenn alles möglich ist, dann habe ich mir immer Bilder vorgestellt. Ne? Dann habe ich damals gedacht, okay, ich habe da einen Mentor getroffen, also auf meiner Suche nach dem Robert Betz Seminar, ne, gab es noch viele, viele andere Lehrer, unter anderem einen, der war sowas von finanziell frei und hatte so die große Fresse, da kann ich nicht Klappe sagen, der war so glasklar und hat wie so ein HB-Menschen huckte der im Internet rum, dass ich gedacht habe, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Ne? Und dann bin ich aber dahin gegangen und dann hat der mir eben geholfen, da meine Pads auf die Straße zu bringen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn eine Person glücklich ist, erfüllt ist, ihre Wahrheit spricht, geile Beziehung führt, vollkommen gesund ist, finanziell frei ist, wieso dann nicht für alle Menschen möglich? Und dann ist mir eben die Antwort gekommen, doch, es ist für alle Menschen möglich, ich muss eben nur eine Person fragen, die den Weg schon gegangen ist. Und das habe ich von da an immer gemacht, deswegen... Ich habe es anfangs erwähnt, ich habe seit über 15 Jahren immer Coaches an meiner Seite, ne? Die mir halt helfen, die Next-Level-Version zu erschaffen. Ich habe mittlerweile über 1 Million Euro in die Hand genommen in den letzten 20 Jahren, um zu der Person zu werden, die ich heute bin. Ich habe eben aufgehört, anderen die Macht zu geben. Ich habe meine Verantwortung übernommen. Ich habe gesagt, wie will ich es haben? Und dann bin ich immer mutig durchgegangen. Ich habe auch diese Prinzipien verstanden von Bewusstsein, Unterbewusstsein, Komfortzone. Und heute sage ich, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Und die Veränderung, die findet immer in 5 Schritten statt. Ich kann nur mich verändern, wenn mir bewusst ist, was ich gerade darstelle, ausdrücke, denke und fühle. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, ich verstehe, wie ich dahin geraten bin. Ne? Ich habe mich scheiße ernährt, ich habe allen gefallen, ich hatte keine glücklichen Eltern, ich habe nur performt, ich war im Funktionsmodus, ich hatte ein Hamsterrad und bla bla bla. Das ist das Verständnis. Ich habe es quasi meiner Mutter nachgemacht. und habe auch verstanden, dass ich meinem Vater hörig war. Schritt Nummer 3, ich habe das alles losgelassen und habe mir einfach die Frage gestellt, im Schritt Nummer 4, was muss ich denn tun? Wie richte ich mich neu aus? Wie will ich es haben? Und dann habe ich eben gesagt, okay, erfüllt, glücklich, finanziell frei, was bewegen auf dem Planeten, geile Beziehung, vollkommene Gesundheit, voller Energie und so weiter. Und Schritt Nummer 5 ist arschbewegen tun. Ich habe mir also jemand an meine Seite geholt, der mir geholfen hat, dahin zu kommen. Und jetzt motiviere ich mich natürlich selber, weil ich merke, es funktioniert. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, wieder dahin zu rutschen. Das geht auch gar nicht. Wenn du eine Raupe siehst, die zum Schmetterling geworden ist, ich habe noch niemals einen Schmetterling gesehen, der wieder zur Raupe wird. So wie noch niemals ein Küken wieder ins Ei gekrabbelt ist und die Schale wieder zugemacht hat. Also wenn erwacht, dann erwacht. Ne? Und dann muss dir auch scheißegal sein, was andere denken. Sehr liebevoll meine ich das. Ne? Du musst jetzt nicht alle verprellen. Aber meine Familie hat mich zwischendrin auch gar nicht verstanden. Die hatten dann Angst um mich, weil ich eben Dinge gelernt habe, die sie nicht gelernt haben. Und dann habe ich die einfach gelassen und habe gesagt, lass mich mal, vertrau mir einfach. Ich mache schon mein Ding. Ne? Dann habe ich mir auch vorgestellt, ich bin ein Radiosender. Und wenn ich ein Radiosender bin, dann sende ich die ganze Zeit. Und welche Hörer habe ich? Das ist wie hier jetzt, die das Thema interessiert. Also wenn ich fröhlich sein will, dann muss ich auch was Fröhliches von innen aussenden. Dann muss ich mir die Frage stellen, was denkt es denn in mir über mich, über das Leben? Und sind das überhaupt meine Gedanken? Wenn nicht, gebe ich die meiner Anreihe zurück und fange an, mir die Frage zu stellen, wie will ich es haben? Und das habe ich halt wiederholt, 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 wiederholt. Ich habe mir damals in mein Büro alle möglichen Sätze an die Wand geschrieben, dass ich das auch ja nicht vergesse, dass der ja nicht wieder ins Unterbewusstsein rutscht. Ne? Und so habe ich mich da wirklich selber am Schopf rausgeholt, aber immer, und das siehst du immer in meiner Vita auf meiner Internetseite, immer Mentoren an meiner Seite. Wenn ich mir gesagt habe, wie ich mal aus diesem Körper gehe, entscheide ich, ob total erfüllt und glücklich oder wie so ein Loser. Ich habe mich für total erfüllt und glücklich entschieden. Und wirklich bis zum letzten Atemzug des Lebens, die Sonne, dies, alles zu genießen.
Bevor ich dir die Abschlussfrage stelle, habe ich jetzt noch wirklich eine, sage ich mal, vorletzte Frage. Ich denke, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Schritt Nummer 3 das Loslassen. Loslassen hört sich so einfach an. Wie geht dieses einfache Loslassen?
Also Fokus. Für mich ist Fokus alles entscheidend. Ich kann meinen Fokus auf die Scheiße im Leben richten oder ich richte sie aufs Gold. Ich kann sie aufs Drama richten, wer mir wehgetan hat, wer mich verletzt hat oder was ich tun kann, damit ich da einfach vergebe. Ich habe ganz, ganz viel Vergebungsarbeit gemacht. Ne? Und ich nehme immer so ein einfaches Beispiel auf meinen Workshops. Ich halte einfach Stifte fest und sage, stelle eine Person vor mich und sage, fass mal zu. Und halt aber die Stifte fest. Das geht eben nicht. Du kannst nur, wenn deine Hände offen sind und du nichts mehr festhältst, etwas Neues empfangen. Und ich habe verstanden, dass es im Universum kein Vakuum gibt. Ich muss also, um was Neues erleben zu können, das Alte loslassen. Das geht nicht anders, ne? Wenn ich jetzt meinen Vater an der Hand habe und da steht mein Mann, ne? Dann muss ich meinen Vater loslassen, damit ich meinen Mann fassen kann. Ansonsten bin ich hin und her gezerrt zwischen beiden. Also loslassen heißt, ich richte meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf das, was gewesen ist, sondern auf das, wie es jetzt ist und wie ich es haben will. Und dann gehe ich mutig in diese Richtung, wohl wissend, dass ich hier auf einem Erfahrungsplaneten bin und auf einer Reise, mich selber kennenzulernen. Und viele Menschen wollen reich sein. Und reich zu sein bedeutet, wieder bei sich zu sein. Reich beinhaltet ich. Ja? Du bist wieder bei dir angekommen. Das heißt, du musst die anderen loslassen. Es ist doch scheißegal, was Mama und Papa denken, was meine Geschwister denken über mein Leben. Ist doch mein Leben. Na, natürlich haben wir ein geiles Verhältnis. Ich liebe sie. Mein Vater ist schon in der Wolke. Aber letztendlich mache ich, was ich will. Und dazu musste ich mich halt entscheiden. Auch wohl wissend, dass nicht immer alle dafür sind, was ich tue. Also du musst aufhören, dir die Frage zu stellen, was denken andere Menschen über dich? Das muss dir einfach scheißegal sein. Dann kannst du deinen eigenen Weg gehen. Also lass all das los, was dir nicht mehr dient und entscheide dich neu. Das kann man ja auch sehr wertschätzend machen. Ne? Ich hau ja nicht irgendjemand die Tür vor den Kopf, sondern ich sage, du kannst es sehen, wie du willst. Ich habe mich entschieden, jetzt weiterzugehen. Und dann habe ich es los. Also zum Beispiel kann ich dir ein Beispiel machen. Meine Mutter, Die hat immer gesagt, oh, komm doch mal zu mir und befehlst mir so, als ich weggezogen bin. Und jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, dann hat die entweder einen Maler oder keine Zeit oder war gerade weggefahren. Ich sag, Mama, was ist mit dir? Du willst mich haben, aber du bist nicht da. Und wenn ich komme, hast du keine Zeit. Es war so weit, dass ich schon von Frankfurt über Leipzig gefahren bin, um sie zu besuchen. Und dann bin ich wieder umgedreht. Weil diese Worte, die sie gesagt haben, habe ich gemerkt, nee. Und dann habe ich das losgelassen. Dieses Gefühl, sie will mich nicht, weil ich verstanden habe, die will mich schon. Aber die kommt, wenn ich direkt neben ihr sitze, mit meiner Energie gar nicht klar. Weil die eben eher jammert, ne? Also ich liebe sie sehr, wie gesagt, die ist auch total liebevoll, aber die ist auf einer ganz anderen Schwingung. Und dort ist eben jammern und beklagen und noch eine Pille und noch eine Pille und was muss ich denn machen, wenn ich keine Luft kriege, wenn ich Angst habe, wenn mir langweilig ist. So, jetzt kann ich mich dahin begeben, da bin ich am Ende genauso, weil du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Oder du stellst dir die Frage, was muss ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe verstanden, dass du mich gar nicht aushältst. Ich komme einfach immer nur noch kurz und dann ist alles gut. Und genauso mache ich das. Ne? Ich bin jetzt wieder, wie gesagt, mit meinem Office nach Leipzig gezogen, mit meiner Wohnung in meinen Heimatort zurück. Und ich bin letztens einfach unverhofft 10 Minuten hin. Das ist aber schön. Ich sage, ja, genau das brauchst du. Da brauchst du keine Vorbereitungszeit, da stehe ich vor der Tür. Dann habe ich kurz mit ihr gequatscht und dann bin ich auch schon wieder gegangen. Dann sagt sie, ich bin traurig, wenn du gehst. Ich sage, freu dich doch einfach, dass ich da war. Also das hat auch was mit Loslassen zu tun. Ne? Sie muss diese andere Schwingung loslassen oder diese Überlegung oder diese automatisierten, dieses Gejaule, damit das andere kommen kann. Und ich sage meinen Klienten immer, mach dir ein fettes Stoppschild, wenn du solche Gedanken denkst, solche undienlichen, die du ja schon kennst, die brauchst du ja nicht mehr üben. Dann sag einfach Stopp! Ich lösche das Programm, ich denke neu. Ne? Und so muss man sich wirklich trainieren, so wie man bei einer Fremdsprache, die man lernt, auch nicht im ersten Monat alle Vokabeln intus hat, sondern langsam Schritt für Schritt lernt und lernt und lernt und dieses alte, kleinere Ich halt hinter sich lässt. Fokus ausrichten.
Danke. Danke dir fürs Teilen. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Wirklich.
Danke dir.
Steffi, du hast es ganz, ganz oft auch noch erwähnt, dass es super hilfreich und eigentlich essentiell wichtig ist, einen Coach an seiner Seite zu haben. Und ich kann das wirklich unterschreiben. Es ist so unfassbar heilsam. Das war jetzt so ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Und meine Schlussfrage basiert eigentlich immer darauf, dass du sehr, sehr gerne ganz persönliche Tipps teilen kannst, weil ich der festen Überzeugung bin, auch wenn sie individuell sind, es ist trotzdem eine Inspiration auch für andere, die sich vielleicht gerade noch in einem Loch befinden. Einfach irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mir geholfen und das du gerne teilen möchtest mit anderen, die vielleicht gerade noch in so einem Loch stecken.
Mein Hund schüttelt sich hier die ganze Zeit neben mir und das ist es. Du musst, also das Universum spricht mit mir. Ich habe die Sprache des Universums verstehen gelernt und einfach das Alte hinter mir gelassen. Ich habe aufgehört, den anderen zu gefallen. Ich habe aufgehört, das zu machen, was von mir erwartet wird, sondern ich bin mutig vorangegangen und habe mir immer die Frage gestellt, bringt mich das, was ich jetzt tue, diesem Ziel, wirklich erfüllt und glücklich zu sein, auf allen Ebenen, was Gesundheit mit einbezieht, näher, ja oder nein? Und wenn nicht, dann lasse ich das. Ich habe ganz, ganz viele Menschen aus meinem Leben entlassen. Ich gehe lieber alleine essen, als mit irgendwelchen nörgelnden Energievampiren. Wie gesagt, ich war auch lange in der Physiotherapie. Ich konnte diesen Beruf irgendwann nicht mehr ausüben, weil es so viel Gejaule war, dass ich gesagt habe, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich will es nicht mehr. Ich will mit Menschen arbeiten, die es verstanden haben. Und das wünsche ich einfach jedem, der in so einem Burnout steckt. Nimm erstmal die Situation an. Annehmen ist das Wichtigste. Nicht ablehnen, weil ist ja schon da. Ich brauche nicht sagen, nein, das will ich nicht, wenn es ja schon da ist. Sondern ich muss es annehmen und dann nehme ich Zettel und Stift und stelle mir die Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was habe ich mir denn alles gefallen lassen? Und was muss ich denn loslassen? Und was muss ich tun, damit ich das habe, was ich tatsächlich will? Such dir ein Modell von jemandem, der glücklich ist und erlaube dir, und das ist ein ganz wichtiger Satz für dein Unterbewusstsein, ich habe mir erlaubt, glücklicher und erfüllter und reicher zu sein als meine Eltern. und meine Familie. Und das war der Schlüssel, diese Erlaubnis sich zu geben, ne? Erlaube dir, das Beste zu erhalten, was Leben und Liebe zu bieten haben.
Punkt. Am Ende gebe ich immer meinen Gästen noch gern so einen Raum, in dem sie einfach gerne das teilen können, was ihnen vielleicht noch auf dem Herzen liegt. Vielleicht hast du, was weiß ich, ein neues Projekt, für das du werben möchtest oder ein Buch. Also einfach so, das ist jetzt einfach dein Raum und du kannst mit meinen Zuhörern gerne das teilen, was dir auf dem Herzen liegt.
Ja, das ist mega wertvoll, weil ich auch wirklich sage, es gibt für mich keine Konkurrenz, sondern die Trainer dieser Welt dürfen sich wieder verbinden, damit wir wirklich schnell in dieses Bewusstsein kommen. Ja. Ich wünsche mir einfach, dass sich jeder an erste Stelle stellt und dass, wenn du Fragen hast, zum Beispiel, du in unsere Community auch kommst. Ne? Wir machen jeden Donnerstag 2 Stunden Fragen-Antworten, wo du halt wirklich mit deinen ganz speziellen Fragen hinkommen kannst und Antworten bekommst oder von den Antworten der anderen lernst. Das ist einfach meine Community, das ist ein monatliches Abo, das findest du auf meiner Seite steffichristian.com. Und ich habe ein Buch geschrieben, wo ich meine Geschichte auseinandergenommen habe und quasi erklärt habe, was ich daraus gelernt habe. Das ist Bringe dein Leben auf die Erfolgsspur, warum jeder einen Coach braucht. Mhm. Ja? Also das sind so Dinge, die ich cool finde. Ansonsten haben wir, ich habe noch viele, viele Sachen auf Lager, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Wenn es jemand interessiert, guckt einfach auf unsere Seite. Wir machen Retreats im Ausland. Wir machen Live-Events in Deutschland. Wir waren schon in Costa Rica. Man muss sich einfach wert sein, das geilste Leben ever sich zu erlauben. Und dann glaube ich, dass alles möglich wird. Ne? Alles basiert auf Muster und Glaubenssätze. Und wenn mir das, was ich im Leben sehe, nicht gefällt, dann empfehle ich jetzt jedem, der das hier hört, dann stell dir die Frage, was habe ich denn in mir gedacht, damit ich diesen Film da draußen sehe? Und ändere den Film in dir.
Danke, sehr wertvoll. Ich werde auf jeden Fall deine Website und alles unten verlinken in den Shownotes. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Und bevor ich dir danke, möchte ich einer ganz anderen Person danken, die ich gar nicht kenne, aber es ist deine Tochter. Ohne deine Tochter würde es dich vielleicht heute gar nicht mehr geben, weil sie war für dich das Stoppschild schlechthin und hat dich, oder eher dein Wecker, sagen wir es so, der Wecker, so, dass sich aufgeweckt hat, zurück ins Leben. Und genau, deswegen bin ich deiner Tochter ganz, ganz, ganz dankbar. Ja, weil sie hat einfach geschafft, dass wir einen ganz wertvollen Menschen im Leben behalten auf dieser Welt. Und es bist einfach du. Ich finde, du bist sowas von inspirierend, wirklich. Allein um mit dir zu reden, macht sowas von gute Laune. Von ganzem Herzen danke ich dir für dein Sein, für dieses Schmetterlingssein und dass du einfach rausgehst und diese Welt so viel schöner machst. Danke dir von ganzem Herzen, Steffi.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein darf und mit der Inspiration für, ich hoffe, Millionen Frauen sein noch, also dein Podcast möge durch die Decke gehen, weil es ist so ultra wertvoll, dass überhaupt sich jemand die Zeit nimmt, sowas zu machen. Das ist ja komplett uneigennützig und das ist eben das, was ich liebe, Menschen was zurückzugeben. Ne? Das mache auch ich an vielen, vielen Stellen. Also deswegen danke, dass ich hier sein darf und tatsächlich mein Buch habe ich meiner Tochter gewidmet, meiner Toni Sue, die, ja, ohne die ich heute gar nicht mehr hier wäre.
Wie schön. Danke dir.